Meine Damen und Herren, wir beginnen also ein Experiment. Und dieses Experiment ist uns aufgezwungen. Wir haben es nicht gewollt, aber es ist über uns gekommen wie ein Schicksal. Schicksal ist eine alte griechische Sache und an einem Schicksal ist man oft unschuldig. Wie beispielsweise eben eine Krise über einen kommt und Schuld und Unschuld gibt sich dann die Hand. Sie kennen ja vielleicht Sophokles, die Tragödie Antigone. Da ist der Ödipus schuldlos schuldig, wie Sophokles sagt. Er ist schuldlos, weil er durch seine Eltern geboren worden ist. Und er ist schuldig, weil er für sein Leben die Verantwortung übernehmen muss. So sind wir eben auch schuldlos an dieser Situation. Aber wir müssen aus dieser Situation eben das Beste machen. Und das Beste machen heißt, wir müssen diese Situation eben annehmen. Und dabei stoßen wir auf das Wort Schuld. Schuld ist ein altes Wort. Und wenn ich das immer wieder zitiere, diesen Sophokles-Satz, dann verstehen mich die meisten Menschen nicht. Deshalb kann man hinter Schuld immer / Verantwortung setzen. Mit dem Wort Verantwortung haben wir einen philosophischen Hintergrund auf. Verantwortung heißt griechisch Apokrisis, nach der Krise. Das heißt, wir stehen, wenn wir in der Krise stehen, immer in einer Situation, in der wir Antworten erfinden müssen, die über die Gegenwart hinausgeht. Das heißt, Leben muss immer Zukunft veranlassen, das ist wichtig. Veranlassen ist etwas anderes wie verursachen. Das steckt auch in dem Sophokles-Satz drin. Der Ödipus ist verursacht durch die Eltern, die ihn geboren haben. Aber er muss aus dieser Verursachung herauskommen und muss für sich selber sein Leben veranlassen. Also der Unterschied zwischen verursachen und veranlassen ist wesentlich, weil wir mit diesem Schritt über eine nicht nur altmodische Formulierung, Ursache, sondern auch über eine falsche Formulierung hinausgehen und die Zukunft aufmachen. Das heißt, wir lösen uns von den Vorfahren, das steckt auch in diesem Wort Vorfahren drin, und machen uns zu einem eigenen Gefährt unserer selbst. Wir machen Lebenserfahrungen, wir setzen uns sozusagen an oder in den Wagen unseres Lebens und fahren in das Leben hinaus, dort wo es noch nie war. Das ist mir wichtig an dieser Stelle. An dem Wort Ursachen ist ein zweites auch falsch, was wir schnell oder sehr oft aus dem Blick verlieren, nämlich die Frage der Freiheit. Die Frage der Freiheit versteckt sich in diesem Thema, nämlich weil, wenn wir uns selbst verursachen, wir Probleme angehen und lösen, das heißt Probleme positiv angehen. Ich spreche ja manchmal davon, dass wir Probleme lieben lernen sollen. Und da kommt dann bei den meisten Menschen auf der Stirn eine Wolke. Und die sagen, nö, Probleme, wer soll Probleme lieben können? Aber das Leben ist problematisch. Problema heißt griechisch eben auch Probleme, Veranstaltungen oder Lebensbedingungen, die in unser Leben hineinstehen, an die wir uns stoßen, wie wir uns an eine Tischkante stoßen. Das heißt, wir müssen sozusagen aus dieser falschen Blickweise herausgehen. Wenn wir Freiheit verwirklichen wollen, dann müssen wir uns den Problemen stellen, wie wir uns jetzt auch dieser Corona-Krise stellen müssen. Wir müssen sie nicht lieben, aber wir müssen sie bewältigen. Und bewältigen kann man sie nur, wenn man diesen versteckten Sinn des Problems versteht. Das heißt also, die Freiheit zur Lösung. Und wenn ich sage, ich bin unfrei, ich bin verursacht, dann bin ich immer derjenige, der leidet und der diese Verhältnisse auf sich nimmt, ohne sie ändern zu wollen oder glaubt, sie ändern zu können. Und das ist leider Gottes bei vielen unserer Mitbürger der Fall. Wir stehen, das ist das nächste Thema, an der Wendezeit zur dritten Moderne. Darüber habe ich ja immer wieder gesprochen. Die erste Moderne ist die griechische Moderne, die zweite Moderne entsteht im 15. Jahrhundert mit der Renaissance und die dritte Moderne ist die digitale Moderne, in der wir jetzt sind, am Beginn. Das heißt, hier haben wir es mit neuen Verhältnissen zu tun und diese Verhältnisse sind paradox. Warum? Weil jede neue Zeit eine Wendezeit ist. Die Wende vom Alten zum Neuen. Zum Alten kann man nicht mehr zurück. Das ist unmöglich. Da steht der Engel der Geschichte, der hält die Hand hin und sagt, in das Paradies zurück geht es nicht mehr. Wir können uns nicht um die Vergangenheit sorgen. Das ist ein ganz einfacher Satz, den eigentlich jeder versteht. Wer sich für die Vergangenheit sorgt, will Geschichtsklitterung machen, und das geschieht natürlich auch, das erleben wir tagtäglich in der Presse und im Fernsehen und jetzt in dieser Auseinandersetzung zwischen Trump und Biden beispielsweise, war das ja auch der Fall. Das heißt, wir müssen über die oder in dieser dritten Moderne eine Antwort finden auf die Reform der Demokratie. Die Demokratie macht einen neuen Sprung nach vorne und die muss alte Strukturen überwinden und sich mit der neuen Tyrannis, die wir in den Vereinigten Staaten, in Ungarn und natürlich in Russland sehen, in China, auseinandersetzen. Das heißt, wir müssen verstehen lernen, was die Tyrannis im Prinzip ist. Die Tyrannis ist eine Form der Besitzergreifung der Mächtigen über diejenigen, die sich ohnmächtig machen. Oder die ohnmächtig sind, weil sie in diese Verhältnisse hineingeboren werden. Und die Ungerechtigkeit ist ein Verhältnis von Besitzergreifung und Enteignung. Das ist mir wichtig. Immer wieder werden Sie mit mir in den kommenden 13 Veranstaltungen, sind das ja, über diese Frage diskutieren und werden wir darüber sprechen. Das ist eine wichtige Existenzscheide sozusagen, zu verstehen, was Besitz und Eigentum ist. Hegel, auf den ich an der Stelle gerne verweise, sagt, der Herr ist der Besitzer der Leibeigenen. Erst in der bürgerlichen Gesellschaft bekommt der Bürger das Recht, Eigentümer seiner selbst zu werden. Besitz und Eigentum sind grundsätzliche Marken einer längst vergessenen Grenze. Wir denken darüber leider nicht mehr nach. Und diese Grenzmarken, also Besitzergreifung durch Macht und Eigentum durch Selbstgestaltung, bringt den demokratischen Souverän hervor. Das sind nicht nur zwei verschiedene Lebensstile, dass man sagt, ich bin frei und gehe hin, wo ich will, sondern das sind grundsätzlich unterschiedliche Lebensweisen, die sich dadurch kennzeichnen, dass wir in der Demokratie uns selbst gestalten können und es in der Tyrannis oder in der Diktatur nicht können, weil die Herrschaft dort die Macht übernimmt und dann bestimmt, was du zu tun hast. Jeden, der diese Unterscheidung nicht kennt, lege ich immer wieder ganz gerne eine Reise in die Tyrannis ans Herz. Stellen Sie sich vor, in Russland leben zu müssen. Stellen Sie sich vor, in China leben zu müssen. Dann können Sie verstehen, was Demokratie ist. Wenn Sie nach Hongkong blicken, sehen Sie Menschen, die um ihre Freiheit kämpfen, verzweifelt eine Ordnung versuchen aufrechtzuerhalten, die ihnen garantiert wurde durch diesen Vertrag zwischen China und England. Das heißt, wir haben es mit kreativer Schöpfung der Demokratie und, das ist eine neue Formulierung, mit einer schöpferischen Zerstörung der Tyrannis zu tun. Kreative Schöpfung ist etwas, was die Bürger selber hervorbringen. Schöpferische Zerstörung ist etwas, was die Tyrannis hervorbringt, wodurch sie an die Macht kommt und wodurch sie die Bürger auch unterdrückt, wozu aber auch die Bürger sehr oft die Zustimmung geben. Was wir ja jetzt in den Vereinigten Staaten stellvertretend für andere Krisengebiete in dieser Welt innerhalb der Demokratie erleben, ist, dass die Demokratie von innen heraus zerstört wird. Und zwar mit Hilfe von Demokraten, die über den Eigensinn nicht verfügen und sagen, wir wollen leben, wie die Herrschaft lebt. Die Herrschaft ist dort Trump und seine Oligopolisten. Darüber müssen wir auch nochmal sprechen an anderer Stelle. Das heißt, dort wird ein Eigenwille, der Eigenwille des Herrschers, der wird konfrontiert mit dem Eigensinn von demokratischen Bürgern. Und der Unterschied zwischen Eigenwille und Eigensinn fällt einem zunächst auch nicht so auf. Sich darüber Gedanken macht, dann denkt man immer, Wille ist doch Eigenwille, ist doch etwas Schönes, ist doch so gut wie Eigensinn. Das ist ein großer Unterschied zwischen Wille und Sinn. Wille ist nach unserer Definition und unserer Kulturentwicklung etwas, was wir angeblich von Natur aus mitbekommen. Der hat einen starken Willen oder der hat einen schwachen Willen, der ist wie der Vater oder wie die Mutter. Solche Gespräche haben Sie alle am Küchentisch oder sonst wo schon gehört. Wille ist bestimmt durch eine Theorie, die auf die Triebtheorie zurückgeht, des Altertums und die vor allem im 19. Jahrhundert von Nietzsche formuliert und verstärkt worden ist. Der Wille zur Macht. Das heißt, die Konservativen bis Reaktionären und Faschisten, die formulieren immer, dass es einen Naturwillen gibt und dass dieser Naturwille ursächlich die Menschen bestimmt. Während der demokratische Mensch über seinen Eigensinn verfügen muss. Der Eigensinn ist etwas anderes wie der Eigenwille. Der Eigensinn bricht mit dem Willen zum Stillstand, der in der konservativen Welt zu Hause ist. Die Demokratie ist entstanden aus einer Revolte gegen die Herrschaft des Adels, gegen die Herrschaft der Clangesellschaft in der Stadt. Und diese Demokratie hat einen eigenen Willen hervorgebracht und hat mit den Ursachen gebrochen. Mit den alten Göttern, mit den alten Verhältnissen, mit der Unterdrückung. Solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, hast du zu tun, was ich will. Dieses zentrale Thema der schwarzen Pädagogik, des Brechens von Menschen, dieses Thema muss in der Demokratie enden. Und wir müssen uns aufraffen zu einem Eigensinn, der darin besteht, dass wir uns selbst bestimmen. Das heißt, statt Entmündigung, Ermutigung. Nun ist es aber so, dass viele Menschen in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit jetzt, ich habe viel telefoniert und viele haben gesagt, dieser Streit und diese Ansprüche, die erscheinen ja endlos. Das ist nichts für mich. Mich ermüdet das. Ich kann das nicht mehr hören. Ich muss Ihnen sagen, das kann ich verstehen. Die vielfältigen Angriffe auf unsere freie und demokratische Lebensweise entmündigen und ermüden, beides. Aber ich muss Ihnen auch sagen, das Ziel dieser Strategie, dieses Zerstörungswillens besteht eben darin, dass die Primitivität, die Lüge und die Angriffe daraufhin zielen, dass wir aufgeben, dass wir die Basis von Verlässlichkeit verlieren, dass wir die Vernunft und die Suche nach der Wahrheit aufgeben und dann zur wahren Lüge übergehen. Was ich in diesen 13 Veranstaltungen zeigen will, ist, dass es eine vergessene Verschwörung gegen die Demokratie gibt. Das ist das Ergebnis meiner Forschungsarbeit zur Geburt von Kultur mit Sokrates gegen das platonische Paradigma. Was ich in dieser Forschungsarbeit herausbekommen habe, ist, dass es eine Verschwörung gegen die Demokratie seit Griechenland gibt. Seit Sokrates Tod und seit der Umformulierung seiner demokratischen Reform in die Gegendemokratie. Dystopie eigentlich eines Ideenstaates, den Platon formuliert hat in der Politeia. Darüber werden wir im Rahmen dieser Veranstaltung auch sprechen. Das heißt, was wir aus diesem infernalischen Rauschen von Halbwahrheiten und Lügen heraushören müssen, ist, dass es dort ein Wunsch und ein Ziel gibt, diese Verschwörung gegen die Demokratie mit Theorien zu verkleistern und die eben ständig weiter zu transportieren. Eine vergessene Verschwörung, leider. Seit Jahren versuche ich und andere, Popper beispielsweise war einer davon, auf diese vergessene Verschwörung der Restauration aufmerksam zu machen und zu suchen, herauszufinden, wie und wodurch diese Verschwörung stattgefunden hat. Dass es ein Kulturkampf ist zwischen der Demokratie und der Tyrannis. Ja, und dies sehen wir heute tagtäglich. Und Aristoteles hat dem entgegengehalten, dass das Leben immer ein Leben um das Gelingen ist. Dass jeder Mensch eigentlich ein gelingendes Leben haben will. Und dass das Misslingen etwas ist, was wir im Grunde im tiefsten Empfinden ablehnen. Das ist eine Sehnsucht nach dem, Griechen sagen dann Agathon, nach dem Guten gibt. Und dass wir das Schlechte im Grunde genommen ablehnen. Das Schlechte für uns. Aber viele Menschen sind nicht in der Lage oder bereit, für das Gute zu kämpfen und fallen eben in die Vergangenheit zurück. Das ist ein großes Problem unserer Zeit. Das heißt, die geben ihren souveränen Eigensinn auf. Und dieser souveräne Eigensinn, das ist aber, den wir kultivieren müssen als Demokraten, als eine Lebenskunst, eine demokratische Lebenskunst, die jeder für sich immer wieder neu erfinden muss. Am Leitfaden dieser Gedanken, die ich Ihnen jetzt dargestellt habe, will ich die kommenden 13 Veranstaltungen machen. Ich will Ihnen und dann auch den Leuten im Internet vortragen, was für Themen wir behandeln. Ich lese mal nur die Liste vor. Erstens die geistige und seelische Situation unserer Zeit, Freiheit kontra Unfreiheit, das ist, was wir heute machen. Zweitens Wissen kontra Weisheit, Geld kontra Geltung. Drittens die Sehnsucht nach der Vergangenheit und die Furcht vor der Zukunft. Das Ödipus-Problem und der Narzissmus. Viertens gelogene Wahrheit und wahre Lüge, die Wut auf die unsichtbare Wahrheit des Geistes. Fünftens die Differenz von logischem Fortschritt der Zivilisation und sozialer Transformation der demokratischen Kultur. Sechstens das Wesen des Geheimnisses und das Unwesen der Verschwörungstheorie oder Theorien, es gibt ja mehrere. Das Wesen der Tyrannis und ihr Kampf gegen die Demokratie, siebtens. Achtens über die Grundstruktur von schöpferischer Zerstörung und kreativer Schöpfung. Neuntens die soziale Existenz der Vorsorge und die asoziale Verweigerung der Vorsorge, Unvernunft der Restauration. Zehntens die Basis der Demokratie, der Subjektivität des Eigensinns, das Wesen der Subjektivität. Elftens die Existenzweise der Verantwortung und die Reform der Demokratie im Streit mit der Restauration. Und schließlich, in dem Fall zwölftens, Eros und Thanatos, das Geheimnis von Leben und Tod. Zur Einstimmung will ich Ihnen ein Gedicht vortragen, das ich geschrieben habe in dieser Zeit und unter dem Eindruck der vielen Gespräche, der vielen E-Mails und der vielen Informationen und Desinformationen, die ich auch bekommen habe und die auch auf mich eingestürzt sind, wie auf Sie. Das Gedicht heißt Die Hoffnung der traurigen Götter. In der Nacht der fallenden Sterne warten wir auf den Morgen und fürchten uns doch vor der Röte der kommenden Zeit. Such doch mit mir das Licht in den Sonnenaufgängen des kommenden Tages. Steig doch mit mir hinein in die Sonnenabgänge unserer Seelen. Traurige Götter sind wir, entzünden das Licht am göttlichen Tage und fürchten uns doch vor dem göttlichen Dunkel der Nacht. Einzig die Sehnsucht treibt uns, der Schmerz und das Verlangen der göttlichen Trauer in unserem Herzen doch noch zu begegnen. Welch traurige Götter wir doch sind, dort an der Quelle unserer Hoffnung. Welch wütende Götter wir doch sind, zerstören wir doch ständig in wütender Umnachtung, was am Tag wir erbauen. Welch feige Götter wir doch sind, erhören die Stimme unserer Seele, selbst dann noch nicht, wenn sie sehnsuchtsvoll nach dem Aufbruch verlangt. Welch furchtsame Götter wir doch sind, suchen wir doch zu vermeiden den Immerwiedergang in die Gründe unserer Seele. Dort zu begegnen uns im zaghaften Mut, um zu ergründen, wie weit er uns trägt, dort zu verspüren uns im Aufgang des Lebens, wenn die Glocke der Zeit zum Aufbruch ruft. Doch zu vernehmen immer wieder uns im verzweifelten Hoffen am Aufgang des Tages. Verschlossen bist du in deinem Trotz und doch auch durchsichtig in deiner Sehnsucht nach der hellen Sicht meiner Augen. Durch die Perlen auf deiner Stirn lässt du mich in das glänzende Licht deiner trauernden Seele schauen. Dort habe ich dich berührt, dann auch gespürt und jetzt auch gewusst, nun werden wir keine traurigen Götter mehr sein. Das Gedicht ist dicht und fragt nach Auflösung. Die Auflösung ist die Frage nach dem Sinn eines solchen Gedichtes oder einer solchen Zeit. Das ist ja eine Zeitreise, was Sie gehört haben. Und die Zeit, in der wir stehen, ist eben die geistige und seelische Situation unserer Zeit, Freiheit kontra Unfreiheit. Was wir sehen ist, dass viele Bürger in ihrer Seele kämpfen. Mit was kämpfen sie denn? Mit ihrer Furcht vor der Zukunft und mit der Gegenwart. Und manche fallen dabei in die Gier, das heißt haben wollen, alles haben wollen und glauben, dass man mit den Dingen, die man haben kann, die Welt meistert. Dinge sind dann meistens Verfügung über Geld, über Besitz eigentlich. Was ich Ihnen also zeigen will, ist, dass wir Mut zur Demokratie und zur demokratischen Schöpfung entwickeln sollten und müssen, wenn wir überleben wollen. Und dieser Mut zur demokratischen Schöpfung steht eben der destruktiven Schöpfung gegenüber. Auch ein Trump, ein Boris Johnson, ein Orban sind Schöpfer. Sie sind nur Schöpfer von falschen Wegen. Es sind Schöpfer von Wegen, die destruktiv in die Vergangenheit gehen und die Zukunft verweigern. Das heißt, eigentlich unverantwortliche Schöpfung betreiben. Was wir oder worin wir alle stehen, ist die Zukunft oder die Herausforderung der zukünftigen Zeit. Das heißt, dass wir in der Sorge um die Zukunft Vorsorge erfinden müssen. Man kann nicht Nachsorge erfinden. Und Sie können nicht die Vergangenheit ändern. Agathon sagt, selbst den Göttern ist es nicht erlaubt, Vergangenes zu ändern. Wir müssen uns und Zukunft gestalten. Vergangenheit können wir nicht mehr ändern. Aber Vergangenheit kann uns einholen. Vergangenheit kann uns sogar überholen, wenn wir uns der Furcht vor der Zukunft ausliefern und die Vergangenheit wiederholen wollen. Vergangenheit wiederholen heißt eigentlich griechisch Anamnesis, Wiedergeburt. Und Wiedergeburt ist ein Phänomen, darüber haben wir hier auch schon häufig gesprochen, das jeder Mensch natürlich in seinem Denken hat. Wenn wir uns erinnern, dann machen wir ja nichts anderes als eine Wiedergeburt alter Gedanken und alter Bilder und alter Erinnerungen. Erinnern kann man sich nur im eigenen Innern, und zwar an etwas, was geschehen ist. Aber in dem Augenblick, in dem ich mich erinnere an das, was geschehen ist, füge ich diesem Geschehenen schon wieder etwas Neues hinzu. Nämlich meine jetzige Erinnerung. Wir sind mit dem Erinnern nicht in der Vergangenheit, sondern wir sind im Erinnern in einem Prozess, der sich in die Zukunft hinein ereignet. Das heißt, wir machen Erfahrungen mit uns und wir eröffnen mit jedem Erinnern die Lebensfahrt. Erfahrung, das schöne Wort, das deutsche Wort sagt etwas. Ich bin mit mir in einer Fahrt unterwegs, in der Fahrt meines Lebens. Und auf dieser Fahrt wird mir zwar Erinnerung begegnen, weil die mich oft überholt. Man trifft Menschen, die man aus der Vergangenheit her kennt, mit denen man ein Leben hatte sogar. Aber dieses Leben ist vergangen. Auch wenn man ihnen im Augenblick, in der Gegenwart wieder begegnet. Diese Begegnung ist neu, die Konzeption, die ist neu, die Orientierung, die wir für uns erfinden müssen, ist neu. Und leider machen die meisten Menschen an dieser Stelle einen ganz entscheidenden Fehler. Sie glauben, dass sie das Alte festhalten können und so erinnern können, wie es damals war. Wir müssen die Verantwortung für die Vorsorge und das Handeln für die Freiheit, das müssen wir annehmen. Und in dieser Annahme der Gestaltung des Lebens liegt eine ungeheure Chance, eben die kreative Schöpfung, die Öffnung des Wesens der Zeit.